it all. Yeah. Ich habe als ersten Schwerpunkt in dieser Vorlesung eine Kontrastierung angekündigt zwischen Leopardis Pamphlet zur romantischen Poesie auf der einen Seite und der intellektuellen Situation des jungen Hölderlin auf der anderen Seite. Das ist sehr vage formuliert, weil man da in Wirklichkeit eine ganze Menge von verschiedenen Beziehungen, teilweise auch unabhängig voneinander, behandeln könnte, behandeln sollte. Ich schicke aber nicht eine Darstellung dieser Vielfalt voraus, sondern ich beginne bei einem selektiv, bei einem willkürlich ausgesuchten Vergleichspunkt, dem Philosophieverständnis, und werde dann erst so Schritt für Schritt grundsätzlichere Fragen aufnehmen. Was ich allerdings jetzt vorausschicke, sind Bemerkungen zu der Situation Leopardis um 1818 herum, wo dieser Text erschienen ist, und in Anknüpfung an Bemerkungen von der vorigen Woche zu der Diskussion, in die der Text eingreift, was man halt wissen muss, damit man sich überhaupt zurechtfindet. Dieser Text, der Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica, hat die rhetorische Form der Reaktion auf einen Text von Lodovico di Breme und nimmt in der Tat auch wesentliche Streitfragen auf, in denen der bezogen hatte. Aber man muss wissen, Leopardi persönlich war in diese Diskussion nicht involviert und niemand hat von ihm diesen Beitrag verlangt. Er ist auch nicht publiziert worden, sondern, wie Sie sehen, erst im Jahre 1906 an die Öffentlichkeit gekommen. Leopardi hat ihn in Wirklichkeit aus einem inneren Bedürfnis heraus verfasst. Er ist zunächst einmal als Entwurf einer eigenen Poetologie zu lesen, als Reflexion auf seine eigenen Ambitionen als Dichter, auch wenn er rhetorisch nicht so ausschaut. Es gibt in der neueren Literatur dazu, spielt auch eine große Rolle, die Interpretation dieses Textes so mehr aus einer persönlich-strategischen Perspektive heraus, als sozusagen der Versuch, aus seiner Isolation heraus einen Schritt in die Welt zu machen. Und da wird das oft verglichen mit den Selbstpräsentationsstrategien junger Männer in den Romanen von Stendhal, der zurückgehend eigentlich auf die Selbstinterpretation von Jean-Jacques Rousseau, dieser Versuch sozusagen in einer großen, in der mondänen Gesellschaft Fuß zu fassen und die Zweifel, die das in so einem Außenseiter dann immer mit sich bringt. Aber ich sage eben, das Wichtige ist eigentlich die Selbstreflexion. 1817, ein Jahr früher, hatte Leopardi sein Tagebuch, also eben diesen Sibaldone di Pensieri zu schreiben, begonnen. Und da findet sich schon am Anfang, sehr am Anfang, eine Bemerkung folgender Art. Er habe einen Artikel gelesen von diesem Lodovico di Breme über die romantische Poesie in einer Zeitschrift. Das war 1816 erschienen, eine Parteinahme für die Madame de Staël und ihren Aufsatz da über das Übersetzen. Und Leopardi ist da ganz, ganz anderer Meinung und schreibt sich da seine eigenen Gedanken zusammen, verfasst so eine Art kleines kritisches Exzerpt. Und auf der Grundlage ist dann nach einer erneuten Publikation von Di Breme 1818 dieser Discorso entstanden. Er ist für uns deswegen interessant, weil es doch im Zentrum der poetologischen Auseinandersetzung um die Bedeutung von Philosophie geht. Man hier einen Ansatz findet, um seine Auffassung von Philosophie zu diskutieren. Zuerst mal aber kurz über diesen Lodovico di Breme. Der spätere Text, der Anlass für Leopardis Discorso war, das ist eine Art von Anhang zu einer Übersetzung von Byrons The Giaour. Der Giaour, das ist das, 1818, 1813 ist das ursprünglich erschienen, A Fragment of a Turkish Tale. Das ist eine fragmentarische Verserzählung von großem Einfluss in der Literaturgeschichte. nicht ganz so durchschlagend wie Goethes Werther, aber doch fast schon ein bisschen vergleichbar, hat eine ungeheure Resonanz gefunden und Byron war, wie Sie ja wahrscheinlich wissen, auch ein Favorit, komischerweise bei aller Ablehnung der Romantik hat Goethe Byron immer sehr, sehr hoch geschätzt. Der Autor war damals, wie er das geschrieben hat, der Byron 25. 1818 ist das ins Italienische übersetzt und eben worden von einem gewissen Pellegrino Rossi und erschienen mit einem begleitenden Essay, diesen Osservazioni von Lodovico di Breme. Der war eine wichtige Figur der italienischen Romantik, Herausgeber der, der Hauptzeitschrift, die hatten, Il Conciliatore, war mit der Madame de Staël persönlich bekannt und hat über ihre Vermittlung auch Byron kennengelernt, der sich eine Zeit lang da in Norditalien aufgehalten hat in Mailand. Die haben sich befreundet. Stendhal, der eine Zeit lang in diesem Zirkel verkehrt hat, hat einmal die Beziehung dieser beiden so beschrieben, Zitat, jetzt hat der angeberische und hochnäsige die Breme in Lord Byron endlich einen ebenbürtigen Gast gefunden. Die haben sich allabendlich, also wirklich mehrmals in der Woche, in der Loge von die Breme im Teatro alla Scala getroffen. Also der hat manchmal auch zu sich eingeladen, aber der hat eine Loge in der Scala gehabt, wo 20 Leute reingegangen sind und da ist er jeden Abend hingegangen, die haben dort gegessen und dann hin und wieder halt gesagt, ah, was schmündet da gerade? Und über Dichtung diskutiert. Demgegenüber muss man sich die Situation Leopardis um dieselbe Zeit ausmalen. Ein 20-Jähriger, der sein bisheriges Leben völlig isoliert in der von seinem Vater erworbenen riesigen Bibliothek verbracht hat, mit Lesen, Schreiben, Sprachen lernen und sonst gar nichts. Die Bibliothek sah und schaut auch heute noch so aus. Das Haus schaut so aus. Das hat aber eben, wie gesagt, relativ selten von außen gesehen. Hauptaufenthaltsort war die Bibliothek. Der Ort heißt Recanati, hat damals zum Kirchenstaat gehört, liegt aber auf der anderen Seite des Stiefels, nordöstlich von Rom zwischen Ancona und Civitanova. Mit 13 hat Leopardi die Ars Poetica von Horaz übersetzt, außerdem im Selbststudium Griechisch, Hebräisch, Französisch, Englisch und Spanisch gelernt. Sehr wichtig, nicht Deutsch, sein ganzes Leben lang nicht Deutsch gelernt. Irgendwann in der Pubertät hat er bei einer Körpergröße von 1,40 aufgehört zu wachsen und mit etwa 16 Jahren zwei große Höcker entwickelt, einen auf der Brust und einen am Rücken. Er ist von da an sein ganzes Leben lang unaufhörlich und schwer krank gewesen, auf alle erdenklichen und auf die schrecklichsten vorstellbaren Arten. Zum Beispiel hat er im Jahre 1819 eine Phase gehabt, wo die Augen betroffen waren, wo er ein ganzes Jahr lang nicht lesen konnte. Da ist er dann viel spazieren gegangen im Ort. Es wurde nicht erkannt, es wurde sein ganzes Leben lang nicht erkannt, erst lang nach seinem Tod, dass alle diese Leiden auf eine Systemerkrankung, Knochentuberkulose, zurückzuführen waren. In den Worten von Pietro Citati, ich habe in meinen Literaturangaben bei den einführenden Sachen das Buch von Citati über den Leopardi angegeben. Ich weiß nicht, ob das ins Deutsche übersetzt ist, aber das ist wirklich super. Wenn Sie eine Sache über Leopardi lesen wollen und nicht mehr, so quasi nicht das Interesse haben, da mehr einzusteigen, dann würde ich das wirklich sehr empfehlen. Also in dem seinen Worten, Recanati era un carcere, un sepolcro, un deserto, una tenebra. La città dei malvagi, also die Stadt der Bösewichte, wo er gelebt hat, incatenato con la doppia catena della realtà e della fantasia, also angekettet in der Wirklichkeit und mit seiner Fantasie. Wo immer er war, hat er sich verachtet, lächerlich gemacht, ausgeschlossen gefühlt. Es ist kein Tag vergangen, wo sie ihn nicht verletzt haben. Schuldgefühle, Abscheu vor dem eigenen Körper, Depressionen hat er sein ganzes Leben lang gehabt. Im Jahr 1819 hat er diesen Ausbruchsversuch geplant, der dann vereitelt wurde, von dem ich vorige Woche schon erzählt habe. 1822, also mit 24 Jahren, ist er zum ersten Mal, abgesehen von einem klitzekleinen Ausflug, auf den wir noch kommen werden, rausgekommen. Da hat er ein Jahr in Rom verbracht bei einem Onkel, der im Vatikan in einem kirchlichen Amt tätig war. Dort in diesem Jahr hat er, obwohl er dort auch so quasi unter Beobachtung gestanden ist, hat er wirklich sehr, sehr wichtige Personen kennengelernt. Dafür werden wir den einen oder anderen dann nochmal erwähnen. Allerdings waren ihm schon davor, vor diesem Rom-Aufenthalt, auf einer anderen Ebene gewisse Öffnungen aus diesem grauenhaften Provinzialismus gelungen. Er hat 1816, also da war er 18, bei einem Verlag in Loreto, das liegt sehr nah zwischen Recanati und der Küste, da hat er veröffentlicht, historische und geografische Beobachtungen über die Kirche des Erzbistums von Damiata. 1817 in einer Literaturzeitschrift eine Hymne an Neptun, die dort erschienen ist, die hat er ausgegeben als Übersetzung eines antiken Originals. In derselben Zeitschrift hat er schon davor eine Übersetzung des ersten Buchs der Odyssee veröffentlicht. Der bedeutendste Schritt in die Welt hinaus ist aber wohl im Jahre 1817 das Anknüpfen eines Briefwechsels mit dem ein Vierteljahrhundert älteren italienischen Schriftsteller Pietro Giordani gewesen. Dem hat er geschrieben, Fanpost, so quasi, verehrter Meister oder so in der Art, hat aber sehr schnell eine von Sympathie geprägte Antwort bekommen. Und das war der Beginn einer intensiven, einer wirklich enthusiastischen Freundschaft, wahrscheinlich der wichtigsten Beziehung in Leopardis Leben überhaupt. Giordani hat sehr schnell die wirklich überragende dichterische Gabe des jungen Mannes erkannt und er hat ihn dann auch einmal besucht, 1818 in Recanati, und hat mit ihm einen kleinen Ausflug gemacht in die Stadt Macerata. Das war wirklich das erste Mal, dass Leopardi aus Recanati hinausgekommen ist. Das ist mit dem Auto heute ungefähr eine halbe Stunde weit weg. Giordani war Redakteur der damals jungen Zeitschrift La Biblioteca Italiana, in deren erster Nummer er diesen Aufsatz von Madame de Staël über Nützlichkeit des Übersetzens übersetzt hatte, der eben für diese ganze norditalienische Romantik-Diskussion so bedeutend war. Und in einer etwas späteren Nummer der Zeitschrift hat Giordani selbst auch eine energische Widerrede gegen diesen Aufsatz, gegen die Madame de Staël, publiziert, in Verteidigung einer antiromantischen und klassizistischen Position und vor allem auch des italienischen Nationalismus. Also hier etwas, was ich später ausführlicher ansprechen werde, nur ganz kurz angedeutet, die politische Dimension der ganzen Sache. Giordani war politisch ganz gegen die restaurativen Österreicher und pro-napoleonisch eingestellt, war aber gerade wieder eine schlechte Zeit, weil 1815 war es mit dem Napoleon aus und die Österreicher haben wieder mit restaurativen Maßnahmen begonnen. Germaine de Staël hatte sich zu dieser Zeit, das war bei ihr nicht immer so, aber zu dieser Zeit bereits ziemlich stark profiliert als eine Gegnerin Napoleons. Also die sind auch politisch auf verschiedenen Seiten gestanden. Und diese Stellungnahme Giordanis gegen ihren Artikel, das ist eben strategisch gesehen eben schon ein Analogon zu der Stellungnahme Leopardis gegen die Breme. Es geht oberflächlich gesehen, aber diese Oberfläche ist sehr, sehr trügerisch. Oberflächlich gesehen geht es da einfach immer um die Auseinandersetzung zwischen Klassizisten und Romantikern. Leopardi selber hat auch schon vorher, bevor er den Giordani kennengelernt hat, an die Herausgeber der Bibliotheca Italiana einen nicht beantworteten Brief geschrieben, in dem er sich da so für klassizistische Positionen ausgesprochen hat. Übrigens, den hat er unterschrieben, während er diesen Discorso, der ist ja gar nicht veröffentlicht worden, aber am Anfang schreibt er, dass er den anonym verfassen möchte. Also das sind so die Züge der Situation, vor deren Hintergrund man diesen Text sehen sollte. Tatsächlich beginnen tut er auf einem